Willkommen zur neuen Folge Foodie und Brudi mit Brit und mir, Curly. Bei uns dreht sich alles ums Essen, von Datteln bis Döner, von Eisbein bis Edamer, Hauptsache nice. Heute bei uns zu Gast Marco Vogt, Gründer des Green Tech Festivals und Startups Delish Food. Wir reden über Tofu und Tech, Blockchains und Ghost Restaurants. Wir produzieren den Podcast in der Suite 102 im Hotel Orania, im herbstlichen Sonnenschein in der wunderschönen Oranienstraße. Schaut mal auf Insta vorbei, Foodie und Brudi, und abonniert gerne auch den Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Denn wir kommen jeden Dienstag und so verpasst ihr nichts. Alle von euch, die sich neben Essen auch für Wein interessieren, und ich glaube, das sind in echt alle, checkt den wöchentlichen Podcast Terroir und Adiletten, immer donnerstags. Willi Schlögel, Sommelier in der Weinbar Freundschaft, interviewt mit mir, Curly, zusammen Menschen aus der Weinszene, Winzerinnen und Winzer, Topgäste und einfach nice Leute. Hört mal rein, und jetzt kommt Brit.
Hallo?
Hallo?
Wer bist denn du?
Ich bin der Curly von Foodie und Brudi.
Krasser Scheiß. Ich hab dich schon mal in dem Instagram gesehen.
Echt? Ja. Ich dich nicht.
Okay, ciao.
Ich dich natürlich auch.
Ey, was ist das mit diesen Permakulturen da die ganze Zeit? Hast du schon mal gehört?
Permakulturen?
Ja, da, wo du alles selbst anbaust. Wo du geht alles um, der Natur überlässt.
Geht's um Marihuana?
Ich glaube, Marihuana kann man auch in der Permakultur anbauen.
Nee, sagt mir jetzt noch nichts.
Das aber hatte der Ricky doch auch erzählt in einer
Ach,
Folge.
Ach ja, stimmt. Ach, du meinst einfach dieses Feld.
Einfach nur ein Feld.
Du meinst dieses Feld, wo diese Sachen wild wachsen.
Ist doch super krass nachhaltig.
Stimmt. Das könnte auch Marco Vogt kennen, Permakultur. Das sollten wir ihn gleich mal fragen.
Wer ist der?
Das ist doch der Nachhaltigkeitsboss.
Ja, krass. Stimmt, der kommt jetzt hier.
Der kommt vorbei.
Crazy.
Der hat doch diesen Nachhaltigkeitslieferdienst. Vielleicht bringt er sogar was Gesundes zum Essen mit.
Boah, das wäre geil.
Das wäre geil. Was hättest du denn gerne für eine Bowl von ihm?
Ich glaube, die haben auch Kokosmilchreis.
Oha. Ist das so Milchreis, aber mit Kokosmilch?
Ja.
Krass, ich bin echt schlau, okay. Ne?
Voll.
Und ist das süß, aber dann?
Ja.
Ja, geil, dann will ich das auch.
Alrighty.
Geil. Nee. Ich hoffe, er hat was dabei. Herzlich willkommen, Marco Vogt.
Herzlich willkommen, Marco Vogt. Ich muss sagen, ich hätte dich nicht erkannt, weil den Artikel, den ich über dich gelesen habe, da standst du im Anzug und Rollkragenpullover und jetzt sitzt du ziemlich lässig hier vor uns mit Sweater und Baseball-Cappy. Wie läufst du lieber rum?
So und so. Also ich mag beides. Also wirklich, das muss ich echt sagen. Ja. Ich mag total gerne, worauf ich gerade Lust habe. Mhm. Ich kann Smoking total gerne haben. Ich mag Anzüge gerne. Ich mag aber auch, also Basecap ist, glaube ich, so in den letzten ein, zwei, drei Jahren, wer mich kennt so ein bisschen, ich würde mal sagen, das ist so die bevorzugte Variante am Ende dann doch.
Die Uniform.
Das habe ich gestern schon von jemandem gehört. Genau, ich habe nächste Woche ein Fotoshooting für so ein Magazin und die meinten, ja, du, also vielleicht machst du auch die Mütze wieder so, weil es ist ja so ein bisschen so wie eine Uniform bei dir. Immer wenn wir mit dir telefonieren, jetzt sagst du das auch noch. Also okay, alles klar.
Ja, aber es kann ja auch was Gutes heißen. Du hast zumindest schon mal die Mütze hat schon mal einen bleibenden Eindruck hinterlassen, auf jeden Fall.
Ja, das ist so meine Hoffnung, dass ich irgendwie demnächst mal wieder nach New York kann, insofern.
Marco, wir sind super gespannt, was heute bei dem Gespräch rumkommt, weil wir uns auch tatsächlich gefragt haben, als wir erfahren haben, dass du zu Gast kommst, über was reden wir mit dem Marco?
Die Frage mir auch schon gestellt.
Ich habe mir den Hook aufgeschrieben, vom Autoschrauber zum Bio-Essenslieferanten. Das ist ja an sich schon eine ziemlich krasse Story. Erzähl doch mal, wie es dazu kam.
Okay, ja. Wirklich. Ach du, wie immer im Leben ganz viele Zufälle. Ich habe ja tatsächlich Kfz-Mechaniker mal gelernt irgendwann und dann richtig beim Sportwagenhersteller in Stuttgart Autos entwickelt. Und währenddessen aber auch mal so ein Praktikum machen müssen. Und da habe ich den Bernhard Klapproth kennengelernt. Und wir hatten seinerzeit so die Idee, dass man die Post vielleicht mal ein bisschen revolutionieren könnte. Und so haben wir hier in Berlin seinerzeit mal die PIN AG ins Leben gerufen. Und da war ich noch so jung, ich wusste gar nicht so richtig, was mir geschieht und habe da einfach mitgemacht. Und es wurde immer größer, immer mehr. Und ja, war ganz cool. Und dann haben sich unsere Wege so ein bisschen getrennt. Der hat die PIN AG weitergemacht. Ich bin in die Beratung für das Thema Nachhaltigkeit gegangen. Und über viele, viele Jahre haben wir uns irgendwann dann wieder getroffen. Ich habe gesehen, was er in der Zwischenzeit macht. Und er hat eine Firma aufgebaut, Jouy Noir, die Bio-Lebensmittel produzieren für den Handel ohne Konservierungsstoffe. Und er klagte mir so ein bisschen sein Leid, das ist ungefähr so 2 Jahre her, dass der Handel irgendwie seine eigenen Gesetzmäßigkeiten hat und es wahnsinnig schwierig ist, für diesen ganzen Regionalfürsten aufzuschlagen und Interesse hervorzurufen. Und dann habe ich mir im Prinzip seine Firma mal angeschaut, was er so macht, nach vielen Jahren uns wiedergesehen. Und als die erste Frage, die ich hatte, war, ob seine Firma ein Geheimprojekt ist, weil den Namen kann ich bis heute nicht sauber aussprechen. Ich glaube, so geht es vielen anderen auch. Und von der Marke war wirklich eigentlich nichts zu spüren. Ne? Und dann habe ich ihm, ich will mal sagen, so ein bisschen eine Wette angeboten, habe gesagt, oh, ich habe ja zwischenzeitlich auch eine Agentur, wo wir uns mit Nachhaltigkeitskommunikation auseinandersetzen. Und ich würde mal wetten, wenn ich meine Kreativleute ranlasse, ohne dass ich davon was verstehe, dass die da ein bisschen was rauskitzeln könnten. Und dann ging das Gejammere los, oh, kein Geld und so, das kostet aber schon wieder ganz viel Geld. Und so, okay, komm, wir machen das so. Und wenn du es schaffst, da großflächig in den Handel reinzukommen mit deinen Bioprodukten, dann kannst du mir immer noch zahlen. So, und ja, das ging dann relativ schnell tatsächlich. Die sind wirklich wahnsinnig schnell gewachsen. Und Weihnachten letzten Jahres, oder das letzte Weihnachten, rief er mich an und wir haben uns gegenseitig so einen netten Weihnachtsmann gewünscht und viele Geschenke und haben dann aber irgendwie doch gemerkt, naja, also irgendwie gibt es so ein bisschen gedrückte Stimmung und ich wollte wissen, wo das Problem ist. Ich meinte, du müsstest da gar nicht mehr vor Lachen ins Schlaf kommen, weil so viel, wie du jetzt gerade auslieferst. Ja, schon, aber die Margen sind quasi, die gehen gegen null. Ne? Also der Spaßfaktor kommt ein bisschen kurz. Und ich wiederum habe in meinem Homeoffice in Potsdam gesessen und habe ihm geklagt, irgendwie, dass es einfach nichts Vernünftiges, Gesundes zu essen gibt. Und also total egoistisch motiviert, habe ich gesagt, eigentlich deine Waren, deine Produkte, die müsste es hier in Potsdam geben und nicht nur im Supermarkt, weil jedes Mal, wenn ich da hingehe, zum Alnatura, der bei mir um die Ecke ist, sind die immer gleich weg. Sondern vielleicht irgendwie eine Art von Lieferservice. So, und dann gab ein Wort das andere. Meine Eltern waren traurig, dass ich das Weihnachten dann nicht mehr so richtig mit ihnen verbracht habe, weil ich irgendwie gefühlt einen Businessplan geschrieben habe. Und genau, so ist dann die Idee zum Bio-Delivery entstanden. So, man muss dazu sagen, ich habe vorher noch ein bisschen geguckt. Klar, logischerweise. Ich dachte mir, das muss es ja eigentlich geben, kann ja nicht so schwer sein. Also nur weil es das in Potsdam nicht gibt, gibt es das sicherlich in Berlin oder München oder in einer anderen Großstadt. Aber es war nicht der Fall. Ne? Also man findet wirklich, also zu 100% Bio-Qualität findest du nichts.
Okay, bevor wir jetzt direkt schon beim Essen sind, habe ich eine Frage, die ein bisschen weiter vorher einsteigt. Wie kommt man als junger Mensch auf die Idee, die Post zu revolutionieren? Sind die Briefe nie bei dir angekommen oder haben die irgendwo falsch eingeworfen? Was wolltest du daran ändern?
Eigentlich war das, es war eigentlich so, ich hatte mein Praktikum beim Bernhard gemacht und die Aufgabe war gar nicht, die Post revolutionieren, sondern die Aufgabe war, er war damals sehr viel unterwegs in Autos und da flog immer alles durchs Auto von irgendwelchen Tüten, von irgendwelchen McDonalds, Burger Kings, sonstigem oder Laptops, Stifte, alles mögliche. Und da hat er sich gedacht, Mensch, ich bräuchte eigentlich so eine Art Tisch, den man irgendwie am Beifahrersitz befestigen kann. Und ich suche mir mal einen billigen Praktikanten, der das für mich entwickeln kann und ich musste das damals während meines Studiums machen. Und so haben wir im Prinzip, ich habe eigentlich alle Freiheiten bekommen, habe diesen Tisch entwickelt. Und,
also wie sozusagen so wie im Flugzeug, nur fürs Auto.
Ja, genau. So. Geil. Und wir haben dann irgendwie, ja, wir haben das dann ziemlich weit getrieben, hatten im Prinzip so dann die ersten, wir waren dann oder bei Herstellern, die sich mit Spritzgussformen auseinandersetzen, damit man das in größeren Stückzahlen produzieren kann. Und das weiß ich noch, wir waren damals in Dorsten. Und haben uns da viel unterhalten über alle möglichen Sachen und haben dann uns, das, wie die Deutschen das mal ganz gerne mal so machen, immer meckert und lästert immer über alles und man kann so immer alles besser und wenn es da so ankommt, dann meistens dann doch nicht so richtig und so war es dann bei uns auch und dann kam irgendwann die Post dran, ne? Und dann haben wir halt festgestellt, Mensch, da kommt der Postbote oder die Postfrau und bringt irgendwie in die Firma die Post, wirft das ab und geht wieder. Und 3 Minuten später läuft die Assistentin vom Chef los, weil vielleicht der Chef Geburtstag hat oder irgendjemand anderes und holt noch Blumen oder Sonstiges. Und wir haben uns gedacht, so ganz lapidar, das könnte man ja eigentlich mehr oder weniger doch zusammenlegen. Also warum kann der Postbote nicht gleich die Blumen auch noch mitbringen? Das ist ja eher eine logistische Aufgabe. So, und ja, und so kam dann irgendwie, so gab ein Wort das andere und dann bist du halt irgendwie bei einer PIN intelligente Dienstleistung AG und so bin ich da reingeschlittert.
Und da habe ich gelesen, habt ihr auch schon angefangen, nachhaltig zu denken, wie die Sachen transportiert wurden mit, ich weiß nicht mehr genau, mit Rollern, aber keine E-Rolle oder waren es schon E-Roller?
Nee, war noch keine E-Rolle. Also ganz am Anfang war es wirklich so, wir haben uns halt überlegt, auch aus Kostengründen, also wie machst du es? Also wie kannst du, sag ich mal, schneller, intelligenter und besser sein? Und fairerweise muss man aber auch dazu sagen, wir haben uns jetzt nicht direkt die Post vorgenommen, ne? Also weil das ist schon auch ein bisschen, sag mal, also man kann größenwahnsinnig sein, aber so größenwahnsinnig, ja, doch, gibt's auch Leute. Aber halte ich mich jetzt nicht dafür. Und ja, also du, wir haben dann überlegt, wie kannst du so Güterverteilzentren machen? Hast du alte LKWs genommen, die nicht mehr so richtig weit fahren können, aber vielleicht noch hier auf dem Parkplatz und da auf dem Parkplatz und die müssen ja irgendwie angefahren werden und wenn du die anfährst, dann waren eben Fahrräder so damals so das beliebte Mittel und Kuriere gab es seinerzeit auch schon, nur die Kuriere hatten so wie eigentlich heute immer noch so ihre Schultertaschen, ne? Und wir haben uns gedacht, okay, ist ein bisschen klein, da müsste eigentlich mehr drauf gehen und dann sind wir halt los und da kann ich mich auch noch erinnern, ich bin dann wirklich von Baumarkt zu Baumarkt gefahren und habe dann irgendwie alle Aluminiumkisten irgendwie in der ganzen Region hier aufgekauft und die haben wir dann mit dem Schlosser irgendwie versucht hinten anzuschweißen, damit die ein bisschen mehr und schneller am Verkehr vorbei. Und ja, also Thema Nachhaltigkeit hat da, sag mal, nicht so direkt noch nicht eine Rolle gespielt, aber irgendwie indirekt schon, ja, so und genau.
Ja, Mittel zum Zweck, aber in der Retro-Perspektive kann man schon sagen, dass das so die Anfänge davon waren vielleicht.
Ja, aber das ist heute übrigens immer noch. Also ich bin ja auch kein grüner Guru und mache hier alles richtig. Also halte ich mich jedenfalls nicht dafür und also würde ich mich auch nicht hinstellen. Es kommt ganz oft immer so ein bisschen aus einem Need, aus einer Notwendigkeit. Und so war es damals eben auch schon.
Finde ich tatsächlich auch keinen verwerflichen Ansatz, muss ich sagen. Es gibt ja auch so Ultras, die dann sagen, ja, aber die Motivation, was Nachhaltiges zu machen, ist die falsche und muss auch immer die Welt retten wollen. Deswegen finde ich das super spannend, dass das sich aus einer Prozessgeschichte eher herausentwickelt hat, also ja, aus Effizienzgründen.
Du denkst ganz ehrlich, also ich sag mal, Ideologie hin oder her, das kann ja jeder halten, wie er möchte. Ich würde mir gar kein Urteil jetzt drüber erlauben wollen. Ich für mich persönlich gesprochen kann eigentlich nur sagen, das ist es nicht, ne? Also ich bin jetzt nicht der Ideologe, der dir erklärt, was du zu essen, was du welche Kleidung du tragen sollst, wie du dich fortbewegen sollst. Das finde ich, das ist anmaßend. Es braucht diese gesellschaftlichen Gruppierungen aber dennoch. Also es macht total Sinn, dass es Leute von Greenpeace etc. und von Fridays for Future, ich meine, was Besseres hätte uns allen ja gar nicht passieren können. Das muss man auch ehrlich ganz klar sagen. Ich bin nicht derjenige, welcher, ne? Also da zähle ich mich jetzt nicht dazu. Aber ich gucke schon irgendwo, dass man Dinge vielleicht auf eine gewisse Art und Weise ändern, verbessern kann. Aber es muss immer in gewisser Weise irgendein Vorteil auch für das Individuum da sein.
Hast du denn selbst auch ein E-Auto?
Habe ich, ja. Klar, seit 5 Jahren. Also ich bin wirklich derjenige, der jetzt quasi hier dieses Fenster noch aufmachen würde und notfalls auch noch die Kabeltrommel nach unten, damit man irgendwie das noch aufladen kann. Das habe ich alles hinter mir. Also, totaler Pionier. Und war auch, also ja, es gab vielleicht die eine oder andere Situation, wo auch ich mal ein bisschen geflucht habe, dass ein paar Sachen noch nicht so funktionieren. Aber inzwischen, das ging ja so schnell jetzt auch die Entwicklung. Aber es ist auch nicht die Endlösung, ne? Also muss man auch klar sagen.
Ja, man hört ja auch mal zwei Lager, ne? Die einen, die sagen, oh ja, und die Batterien und Scheißmüll und hast du nicht gesehen.
Ist aber auch, ja.
Das ist ja, ich sage mal, es muss ja einen ersten Schritt in die richtige Richtung geben und das ist eben.
Genau, guck mal, ihr kennt vielleicht noch diesen Spot von Volkswagen, war das, glaube ich, die das mal gemacht haben, wo im Prinzip so die Autos quasi, erst die Vögel irgendwie nur das Geswitcher war, das hätte ja quasi hier vorne auf dem Platz aufgenommen werden können. Und dann kamen die Autos und der Geräuschpegel ist quasi der identische gleiche geblieben, nichts ist passiert sozusagen, weil du ja keine Emissionen, Motorgeräusche mehr hast. Und ganz ehrlich, alleine dafür lohnt sich's ja schon, sagen wir mal, in den Schritt zu gehen. Ja? Dass das irgendwie noch nicht das Finale ist und wir sicherlich irgendwie nicht irgendwie damit hinkommen werden, dass wir seltene Erden ausbeuten, weil genau das wollen wir ja eigentlich vermeiden, ist uns, glaube ich, auch allen klar. Aber es ist immer besser, irgendwo was zu machen und anzufangen und den nächsten Schritt zu gehen, als immer nur zu sagen, irgendwie, was man alles noch besser machen könnte, aber nichts passiert.
Denkst du, denn auch so, wenn du neue Ideen hast oder Startups, neue Unternehmen gründest, immer im nächsten Step? Oder hast du so eine richtig große Vision, wo du sagst, oh geil, das wäre mega, wenn das irgendwann erreicht werden würde oder was dir vorschwebt?
Das ist eine gute Frage. Habe ich eine Vision? Also ich habe eine egoistisch motivierte Vision, würde ich sagen, die da lautet, dass ich mich gerne mit Dingen beschäftige, die irgendwo Sinn machen. Das war nicht immer so. Als ich angefangen habe, so ins Berufsleben einzutreten, war das nicht meine Motivation. Da wollte ich eigentlich nur schnelle Autos irgendwo mitmachen und was entwickeln. Das hat sich dann per Zufall anders ergeben. Aber heute ist es für mich ganz klar der Antrieb. Ich will irgendwie positive Dinge machen, ne? und andere Leute mit infizieren im positiven Sinne. Ausprobieren, testen und daraus ergeben sich so viele Möglichkeiten, die einfach wahnsinnig cool und spannend sind. Ansonsten ist es schon so, dass man sagen kann, es gibt eben viel, es wird immer viel hineininterpretiert auch. Ne? Es gibt sicherlich Leute, die eine riesengroße Vision haben. Ich würde mal sagen, Elon Musk hat die Vision, ganz viel Geld zu verdienen irgendwie, aber was mit was Positivem finde ich auch cool. Irgendwie ist auch, also
Win-win.
Glückwunsch, mega cool. Dann gibt es Leute, die tun so, als ob sie die Supervision sind und mega grün sind und alles richtig machen. Aber eigentlich, wenn du ein bisschen genauer hinschaust, ist selten genau das, was sie versprechen, auch wirklich dann der Fall. Ich weiß es nicht. Also jeder muss es für sich so finden. Es ergeben sich immer Synergieeffekte. Ne? Also all das, was ich so in den letzten 10, 15 Jahren so gemacht habe im Nachhaltigkeitsbereich, das sind Dinge, die so aufeinander aufbauen. Und so halte ich es ja so ganz gerne.
Ich dachte mir, jemand, der sowas gründet wie das Green Tech Festival, da steht so eine riesige Vision dahinter und dann philosophiert man und vielleicht ist es am Ende dann eben doch immer nur, in Anführungszeichen, nur den nächsten Schritt zu gehen.
Naja, ich sag mal so, ja, nein, also natürlich hast du schon irgendwo auch ein Ziel, ne? Weil du musst ja, ich bin ja nicht alleine, ich mache das ja mit vielen Menschen zusammen und da kommen ja auch viele, wenn man die ganzen Dienstleister alleine dazu nimmt, die sich dann damit beschäftigen auch, da sind ja dann am Ende irgendwie weit über 100 Leute, die sich da irgendwie mit so einem Thema auseinandersetzen. Den kann ich natürlich nicht sagen, ich bin ja egoistisch motiviert und will irgendwie für meinen Vorteil irgendwie ein schönes grünes Leben haben. Das kann man machen, aber da kriegst du die Leute dann auch nicht, die du brauchst. Also das reicht nicht, ne? Und du musst dich schon damit auseinandersetzen, das mache ich auch. Ich bin nur jemand, der nicht, ich will mich dann nicht, sag ich mal, so super in den Vordergrund stellen und mich jetzt nicht über andere hinwegsetzen oder hinwegheben. Und deswegen ist, wenn ich so eine Vision aufbaue, die vielleicht eher ein bisschen kürzer gedacht als irgendwie in 40, 50, 60, 80 Jahren und wir wollen die ganze Welt retten, sondern es ist eher, dass ich sage, wir haben jetzt alle so eine Chance und jeder kann so mit dem, was er irgendwo so für sich so einbringen kann, auch was gestalten. Und deswegen haben wir schon die Vision. Wir wollen natürlich über Technologien letztendlich auch was für die Welt tun und gegen den Klimawandel. Das sind schon wichtige Dinge, die wir uns natürlich vornehmen, klar. Und das ist auch ernst gemeint. Das ist dann, und viele Sachen entwickeln sich auch mit der Zeit erst, ne? Also das muss man auch sagen. Es ist ja nicht so, dass du jetzt von Anfang an die Linie hast und dann arbeitest du drauf zu. Das kann man machen, wenn man ein Glas entwickelt, dann weiß man, okay, das muss so und so aussehen, das braucht vielleicht die und jene Materialien, dann hast du einen Vertriebsweg. Also das sind irgendwie Dinge, die sind relativ, da bist du einigermaßen festgelegt. Das, was wir machen, da ist sehr viel Opportunity getrieben. Ja, und viele Sachen ergeben sich. Und das, was wir jetzt zum Beispiel in den letzten 2, 3 Jahren alleine durch Fridays for Future erleben, dass sich da so ein großer Wandel in der Gesellschaft vollzieht, das ist was völlig Neues eigentlich. Das hätte ich mir vor 10 Jahren gewünscht. Da war das aber überhaupt nicht abzusehen. Und wenn ich das jemandem erzählt hätte, dass das vielleicht mal passieren könnte, wenn das meine Vision gewesen wäre, die war es nicht, dann hätten dich die Leute für verrückt erklärt und sagen, ja, okay, also erzähl ruhig weiter. Und das ist aber im Grunde genommen genau das. Das sind so ist Momentum, was du nutzen kannst oder eben auch nicht. Und ich bin auch niemand böse, wenn das nicht nutzt. Ne? Und jeder auch für sich so ein Stück weit.
Bevor wir jetzt noch weiter über das Green Tech Festival reden, ich war leider noch nicht da, erzähl mir und den Zuhörern doch mal, was erwartet mich, wenn ich da aufschlage?
Also das Green Tech Festival ist ein Stück weit, kannst du dir vorstellen, wie so ein Spielplatz für klein, groß, für Menschen, die sich mit mit, ich würde mal sagen, mit grünen Technologien vorrangig auseinandersetzen, da kannst du alles erleben, ne? Also positiv besetzt. Das heißt, du kannst da Elektrofahrräder ausprobieren, du kannst dich in Elektroautos irgendwie reinsetzen, die autonom fahren, du kannst was über Food lernen, ne? Also wie gehen wir vielleicht mit unserer Nahrung um, du kannst dich darüber informieren, wie kleiden wir uns, und alles irgendwie so ein bisschen mit auch einem Spaßfaktor, aber trotzdem mit einem sehr ernsten Hintergrund auch, aber nicht verbissen. Also eigentlich wie so ein großer Spielplatz. Ja, Lufttaxi, wie bewegen wir uns irgendwie?
Lufttaxi, oha.
Also alles das, was man normalerweise eher nicht in Deutschland erwarten würde, wo man sagen würde, was gibt's immer nur in Amerika oder irgendwo in der Wüste und da haben alle ganz viel Geld und die bringen dann alles zusammen, sondern das, genau das wollen wir halt nicht, sondern wir wollen irgendwie, dass das Familien, die gar keinen Bock haben auf Autos, da hingehen und Spaß haben, weil sie sich gerade mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen zum Beispiel oder sagen, ich will mich irgendwie bei meiner Kleidung irgendwie ein bisschen anders verhalten als in der Vergangenheit. Die finden da Leute, aber umgedreht finden eben auch Technologieanbieter, also da kommen halt Leute, Unternehmen, die sagen, warum muss man Rechenzentren irgendwo hinstellen? Die kann man ja direkt in so eine Windkraftanlage reinbauen. Irgendwie hat auch noch niemand dran gedacht. Also wirklich querbeet, ne? Von Technologie bis hin zu Kleidung, eigentlich alles, so eine eigene Welt.
Gibt es da auch immer noch viele Sachen, die dich dann selber überraschen, was mit was Leute ankommen, mit was für Ideen dort bestimmt? Oder ist bestimmt sehr interessant, wenn dann Leute sich bewerben, um bei dir ausstellen zu dürfen und sagen, ich habe jetzt hier eine, keine Ahnung, ein Rechenzentrum für die Hosentasche erfunden.
Ja, klar. Also da gibt's so viele Sachen. Inzwischen muss ich sagen, ist immer den Punkt erreicht, dass ich es nicht mehr schaffe, vorher mir alles anzugucken oder anzuhören, was da an Ausstellern oder an Speakern unterwegs ist. Also querbeet, ne? Also da kommen dann plötzlich Ideen von Herstellern, die sagen, du, ich habe jetzt irgendwie, was weiß ich, Neoprenanzüge entwickelt, der jetzt irgendwie nicht mehr so umweltschädlich ist, sondern mit völlig nachhaltigen Materialien und wir wollen übrigens Olympia unterstützen und wir haben uns vorgenommen, das erste olympische Windsurf-Wettbewerb irgendwie komplett klimaneutral zu machen. Habt ihr da nicht Lust mitzumachen? Und was erstmal wie? Was für Olympia? Naja, das IOC hat auch schon gesagt, wir finden das total cool, wenn ihr da mitmacht und so. Und du merkst plötzlich, da gibt's Schwingungen um uns herum, die ich so irgendwie dann verdichtet mitbekomme, aber da passiert das ganze Jahr über so viel und inzwischen ja auch international. Ich komme da ehrlicherweise kaum noch hinterher.
Bist du dann auch so ein Typ, der gerne netzwerkt und die Leute miteinander verbindet? Gerade jetzt im Hinterkopf Finder West?
Ja, voll, klar. Also das ist eigentlich so, daraus entstehen ja auch wieder neue Ideen, die man selbst ein Stück weit irgendwie gerne entwickeln möchte, aber eben auch, ich hatte ja gerade eben dieses Beispiel, das war diese Woche gerade, kam halt so ein junges Startup aus Nordrhein-Westfalen zu mir, die mit diesen Rechenzentren, im Prinzip ist es für uns jetzt ein einfaches, ne? Wir haben die Energieversorger, die suchen die ganze Zeit nach Innovationen, haben aber manchmal so ein bisschen auch irgendwie die Herausforderung, traue ich mich jetzt nicht, wer ist der richtige Entscheider? Und da haben wir den Vorteil, dass wir diejenigen, welchen sind. Also ich spreche ja sowohl auf einer Vorstandsebene, aber das habe ich auch nicht verlernt. Ich spreche aber genauso gut auch mit den Entwicklern, auch die gerade quasi mal so im ersten Lehrjahr vielleicht sogar noch sind. Das reizt mich dann halt auch, weil das sind so völlig unterschiedliche Welten. Und wenn du das miteinander verbinden kannst, dann, also das ist für mich so, und das ist so diese Befriedigung, wo ich denke, das macht mir einfach Spaß. Ja, das kannst du mit Geld gar nicht aufwiegen, oder so viel Geld kannst du gar nicht auf den Tisch legen, aber die Leute dann zu sehen, wenn da was entsteht, was Neues, das ist schon cool, ne? Oder wenn ich dann plötzlich einen Kontakt bekomme, wo jemand irgendwie mit einem DiCaprio ein Energieunternehmen auf Blockchain-Basis entwickelt und I don't know, ja. Und du kommst dann mit denen in Verbindung, du merkst, naja, die kochen aber auch nur mit Wasser und eigentlich sind wir hier schon viel weiter und man könnte Dinge miteinander kombinieren. Und machst es dann auch und dann wird's cool irgendwie, ne? So, und oder wenn du mit dem Hersteller, mit dem Fahrzeughersteller sprichst und sagst, du lass uns doch das gleiche Thema mal jetzt vielleicht in Venedig machen, aber wir wollen da keine Autos zeigen. Und der Hersteller sagt dir, cooler Ansatz, ja, lass uns das machen, ohne Autos. So, und dann merkst du, okay, hier ändert sich gerade was.
Aber ich glaube, es ist auch immer cool, wenn man so ein bisschen Radikalität mitbringt. Weil ich glaube, gerade ist es in so einem Thema wichtig, dass man die Leute auch manchmal so ein bisschen vor den Kopf stößt, sage ich mal, dass sie die Augen aufmachen dafür, weil sonst, wenn es so zu gewöhnlich ist, glaube ich, bei so Nachhaltigkeitssachen denken Leute immer so, ja, okay, ich weiß nicht. Aber wenn es sowas wie jetzt so ein Kraftwerk, wo man sagt, ey, okay, das gab's vorher noch gar nicht und hat für alle Nutzen, ich glaube so, oder in einer Veranstaltung für Autos ohne Autos, da würde ich wahrscheinlich eher hingehen wie, wenn da halt einfach ein E-Auto steht, weil es halt ein anderer Ansatz irgendwie bedeutet. Aber ich muss nochmal für unsere Zuhörer fragen, was ist denn Finder West?
Ja, genau, da warst du schon ein bisschen weiter. Also Finanvest ist eigentlich die Idee, ich sag mal, so ein Tinder für Startups und Investoren. Die Idee ist schon ein bisschen älter inzwischen. Ich muss zugeben, ich dachte, das wäre so das einfachste Startup, was ich aufbauen kann. Das ist es nicht. Das war so mit das Schwierigste oder ist immer noch so mit das Schwierigste, was man sich so vorstellen kann, weil der Teufel immer im Detail steckt. Aber ganz vereinfacht gesprochen kannst du dir vorstellen, es gibt ja jede Menge Startups. Also kannst du dir vorstellen, es gibt so weltweit irgendwas um die 800.000 Startups, die plus minus, das verändert sich über die Jahre so kaum. Also ein paar schaffen es, ein paar schaffen es sowieso nicht und so. Also aber diese Größenordnung kannst du ja so ungefähr hernehmen. Was haben die alle gemein? Die suchen alle ständig nach Geld. Ne? Das ist so eine Natur der Sache. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben Investoren, die halt nach dem jeweils für sie passenden Startup suchen. Und das passiert heutzutage oft per Zufall oder wenn jetzt klassische Investmenthäuser, die haben natürlich entsprechendes Geld und beauftragen dann Heerscharen von Leuten, die dann per Desktop Research nach Startups Ausschau halten oder auf alle möglichen Veranstaltungen gehen und. Aber es ist ein relativ aufwendiger Prozess und wir haben uns gedacht, das kann man möglicherweise ein bisschen vereinfachen, indem wir so eine Plattform für Angebot und Nachfrage schaffen. Und das Ganze nennt sich dann Finanvest.
Du musst mich gleich mal anmelden.
Ich suche auch immer nach Geld.
Nee, auf jeden Fall coole Idee. Und eine andere coole Idee, von der wir vorhin schon gehört haben, wo ich aber nochmal kurz mit der Post reingegrätscht habe, ist eben der Bio-Lieferservice. Ist ja gerade das aktuellste Baby, oder?
Das ist eins. Ich baue gerade noch einen Greentech-Fonds auf, einen ziemlich großen mit drei Leuten. Das wird so der größte in Europa demnächst dann auch, wo wir selbst auch investieren. Aber ich sag mal, dieses Food-Thema, das ist schon auch was so ein bisschen, da kann jeder ja mitreden, ne? Irgendwie, also wie beim Auto, also selbst die Leute, die kein Auto haben, können irgendwie mitreden, finden es halt doof oder nicht oder wie auch immer, aber wissen halt, was ein Auto ist. So, und bei Food ist ja auch immer so, ich muss halt irgendwie jeden Tag irgendwie Nahrung zu mir nehmen und jeder hat so seine unterschiedlichen Richtungen. Und bei uns ist eben dieses Thema Bio ein Stück weit und ich bin da ja auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde dazu gekommen. Ich wollte jetzt nicht wirklich ein Bio-Food-Unternehmen gründen, aber wir haben am Weihnachten, als wie ich es vorhin sagte, ja, ist die Idee nun mal geboren und wir haben dann geschaut, wie kann man sowas möglicherweise machen. Und ihr kennt den, ich weiß gar nicht, ob es ein Trend noch ist, aber ich glaube, hier in Europa nach wie vor kann man noch von Trend sprechen. In den USA ist es schon gar kein Trend mehr. Ich glaube, da ist es schon irgendwie gang und gäbe. Das Thema Ghost Kitchens, also sprich, du gehst jetzt nicht mehr irgendwie, du mietest kein Restaurant mehr, machst es auf und baust deine Marke auf und guckst, dass du dich darüber vergrößerst oder eben auch nicht. Sondern du suchst hier im Prinzip schnell verfügbare Flächen, wo man reingehen kann und wo man letztendlich mit, ich würde mal sagen, mit variablen, skalierbaren Küchen, auch teilweise nur temporär, sozusagen über Lieferdienste Food verteilt. So, und diese beiden Sachen mal zusammengenommen, hatten wir dann für uns recherchiert bei Lieferando, bei Volt und wie sie alle heißen, wie das Thema Bio eigentlich so bei den Lieferdiensten zu finden ist. Und ich muss echt sagen, ich wollte es nicht glauben. Also ich habe nichts gefunden. Also es gibt ja immer den einen oder anderen, der natürlich irgendwo auch mal Bio-Tofu oder keine Ahnung, Bio-Avocado oder sonst was irgendwie im Programm hat. Oder vielleicht auch mal eine ganze Speise. Aber jetzt komplett 100% auf Bio findest du nicht. Und das liegt im Wesentlichen daran und da ist für mich im Moment, das sage ich euch auch, ein bisschen dünnes Eis. Ich lerne da jeden Tag dazu. Es ist nicht so einfach, Bio in Bioqualität Speisen oder Produkte, Waren überhaupt zu verarbeiten. Und wir können das im Grunde genommen eigentlich ja nur, weil die Jouy Noir, so heißt dieses Unternehmen von Bernhard, in Dahlewitz draußen schon ein klassisches Werk hat, die den Handel in ganz Deutschland beliefern. Und zwar querbeet von Aldi bis hin zu Rewe und Biomärkte und Bio-Companies. Und die haben sich ein Know-how aufgebaut. Und für uns ist sozusagen jetzt der nächste Schritt zu sagen, naja, der Handel ist das eine, das andere ist aber, und da bauen wir die Marke Delish, haben wir es jetzt genannt, Delish Food, auf, dass quasi jeder sich das auch nach Hause liefern lassen kann. Und jetzt sind es jetzt vorrangig erstmal über Lieferdienste. Später werden wir das sicherlich auch über mit dem eigenen Lieferdienst machen. Da kommt dann unsere Vergangenheit von der PIN wieder her. Da gibt es ein gewisses Know-how von der Logistik.
Logisten sind noch im Keller.
Ja, Logisten sind noch im Keller, genau. Irgendwie. Oder müssen wir der PIN mal nachfragen, ob wir wieder was zurückkriegen. Genau, so ist im Prinzip die Idee entstanden, zu sagen, komm, irgendwie, das machen wir jetzt einfach. Ja? Und damit fing die Herausforderung übrigens auch an. So.
Hast du denn ein Lieblingsessen aus dem Sortiment, was ihr bei Delish anbietet, wo du sagst, oh, da hast du auch eine Idee mit eingebracht, oder?
Also ich könnte jetzt so tun, als ob, das mache ich mal lieber nicht. Was ich tatsächlich ein bisschen schon mitgemacht habe, ist, ich habe mir so die Karte ein bisschen schon angeschaut und überlegt, würde ich das jetzt cool finden? Also weil die Grundidee von mir war ja, irgendwie kriege ich in Potsdam so ein Essen und würde ich die Sachen jetzt selbst auch haben wollen oder auch nicht? Und du hast so ein bisschen die Herausforderung, du kannst nicht so frei agieren wie, ich sag mal so, wie Stadtsalat oder wie andere, die sich mit Bowls beschäftigen, die da wirklich auch super Sachen machen, ne? Und Dean David, die machen ja tolle Sachen. Aber die sind halt nicht an Bio gebunden und können natürlich auch noch mal ein bisschen freier agieren, auch in den Zutaten als wir. Und bist ein bisschen eingeschränkter, ist aber auch nicht so tragisch. Also man kann trotzdem sehr, sehr viel machen. Und für mich, wir haben so einen Milchreis mit, ist nicht mit Milch, sondern mit Kokos. Und das muss ich sagen, das mag ich total gerne. Also das.
Britt meinte, sie würde sofort das bestellen, als sie vorhin auf die Karte geschaut hat.
Ja, und das ist halt insofern, du kennst es ja, wenn du so richtiges Milchreis hast, ne, irgendwie bist du ja meistens immer so voll irgendwie und dann Zuckerspiegel schießt nach oben und dann kannst du eigentlich erstmal hinlegen und dann bist du eigentlich schon Knockout. Das hast du da nicht, ne? Also du hast da einen super Geschmack und hast trotzdem, sag ich mal, eine gewisse Leichtigkeit nach dem Essen immer noch. Und das ist schon cool.
Und wo du jetzt gemeint hast, es bringt Schwierigkeiten mit sich durch die Bioprodukte. Wo liegt da genau die Schwierigkeit? Was können wir darüber noch erfahren?
Naja, du hast halt keine Konservierungsstoffe, ne? Und du hast, also die Haltbarkeit der Bioprodukte ist schon ein bisschen eingeschränkt. Also deutlich, kannst du, ich würde mal sagen, so vielleicht bei Faktor um die Hälfte ist weniger von der Haltbarkeit. Das muss man sich auch mal vorstellen. Ne? Du kriegst halt Waren, die eben so bekannte Bowl-Anbieter im Tiefkühllager haben, die halten sich auch mal 4 Wochen. So, also bei uns ist nichts mit 4 Wochen. Da kannst du eine Woche sagen und dann wird es aber auch schon kritisch. Und da müssen die Sachen auch verarbeitet werden. Das ist der Nachteil, ne, den du hast. Aber dafür hast du halt wirklich immer frische Sachen. Und du hast keine Chemikalien, die da irgendwie mit reinspielen. Du hast keine Konservierungsstoffe. Du kannst halt davon ausgehen, das ist wirklich hundertprozentig frisch. Aber der Nachteil ist eben, du musst schon ein bisschen genauer kalkulieren. Und du brauchst, das muss man auch sagen, also ohne das Werk im Rücken, was wir haben in Dahlewitz, könnten wir das auch nicht. Ne? Also es kann natürlich jeder hier eine Küche aufmachen und kann im Bio-Großmarkt irgendwie sich die Waren einkaufen und irgendwelche Bio-Bowls produzieren, aber das ist jetzt skalierbar. Und für uns ist ja das Ziel, es nicht nur in Berlin anzubieten, sondern wir wollen das ja in ganz Europa anbieten. Das ist nicht so einfach.
Da noch eine Ghost-Fabrik im Hintergrund auch noch in jeder Stadt, die das gleich mitliefert sozusagen.
Nee, der Witz ist, das brauchst du halt nicht. Du kannst quasi per Overnight kannst du eigentlich, also dem LKW ist es am Ende völlig egal, ob er hier nach Berlin-Kreuzberg reinfährt und die Ghost Kitchen beliefert oder ob er über Nacht bis nach Paris oder bis nach Prag fährt und die Küche beliefert. Das ist egal. Das kann er von dem Werk in Dahlewitz aus komplett machen.
Und wo fängt jetzt bei Delis, sage ich mal, Nachhaltigkeit an und wo hört die auf? Also fangt ihr schon an mit, okay, wird der Herd mit Solarstrom betrieben sozusagen? Also jetzt, um es ganz extrem zu sagen.
Nee, wird er nicht aktuell. Aber ist eine coole Idee eigentlich, könnte man mal drüber nachdenken. Ich weiß gar nicht, ob sich das dann noch rechnet am Ende des Tages. Irgendwie, vielleicht braucht es einen Batteriespeicher. Also technologisch geht da einiges. Es muss halt blöderweise auch immer noch wirtschaftlich sein. Das würde ich mal sagen, wäre im Moment tatsächlich zu viel, aber natürlich achten wir schon drauf. Das mache ich genauso wie bei meinen ganzen anderen Unternehmen. Also du lernst dazu und probierst Dinge aus und merkst im Prozess, ist vielleicht jetzt noch nicht so, sage ich mal, die hundertprozentige Nachhaltigkeit, aber ich verstecke es auch nicht. Also ich muss jetzt mich nicht hinstellen und so tun, als ob. Aber es ist klar, dass wir natürlich bei den Verpackungen da sehr intensiv drauf achten, dass wir da jetzt nicht. Logisch, also nicht mehr mit Kunststoff, aber da sind wir jetzt auch nicht alleine. Das machen ja inzwischen zum Glück sehr, sehr viele. Ich würde mal sagen, das ist so Standard, das gehört einfach dazu. Aber es kommen auch immer mehr Anbieter auf uns zu, die dann mit irgendwelchen Palmblättern was ausprobieren oder sonstiges. Das gucken wir uns an, es muss halt gut aussehen. Es muss halt am Ende in der Wertschöpfung wirklich sauber, auch insbesondere in der Nachhaltigkeit passen. Natürlich, wenn wir jetzt einen Lieferservice ausbauen würden, da sind wir jetzt im Moment noch nicht, dann werden wir das auf jeden Fall mit elektrobetriebenen Fahrzeugen machen. Wir hatten da schon ein erstes Experiment mit der Firma Ono hier aus Berlin gemacht, auch ein Freund von mir, die kennen uns schon ewig und haben gesagt, komm, dein Fahrzeug, was ihr entwickelt, ist eigentlich mega cool, um hier in Berlin damit rumzufahren. Und nicht nur vom Branding, sondern es macht auch noch Sinn, weil wird elektrisch betrieben. Ein bisschen, die experimentieren noch mit Brennstoffzellenantrieben. Da achten wir dann schon drauf. Und beim Strom, klar, den wir beziehen, da geben wir dann schon vor. Später, es wird ja ein Lizenzgeschäft bei den Küchen, die das dann machen sollen. Das, natürlich muss da Ökostrom her. Also das ist selbstredend. Und wenn die LKWs fahren, demnächst dann hoffentlich auch mal in ganz Europa. Dann ich arbeite ja auch mit so einem LKW-Hersteller aus Süddeutschland sehr eng zusammen, die Elektro-LKWs inzwischen produzieren. Da gibt es auch erste Gespräche, dass man sagt, komm, ihr produziert oder ihr bringt unsere Waren gezielt mit diesen Fahrzeugen von A nach B. Da kann man dann auch nochmal eine schöne Geschichte erzählen. Wir haben das hier mit Berlo dieses Jahr auch gemacht, kennt ihr Bier. Haben so ein eigenes Bier entwickelt mit denen. Das ist jetzt gerade in den Handel gekommen, Zero, wo wir auch mit Zeit für Brot irgendwie Dinge ausprobiert haben. Das meinte ich eigentlich so ein bisschen, wo du ein bisschen spielen kannst. Ne? So die Verbindung zu den Möglichkeiten, die ich aus dem Festival habe, die kann ich dann eben auch bei Delish mit anwenden. Bis hin zur Agentur, wenn wir uns irgendwie Kommunikationsdinge überlegen, kann man auch alles, vieles nachhaltig machen.
Jetzt weiß ich endlich, wie man es ausspricht. Berlo. Okay, Berlo, alles klar. Berlo. Ich dachte mal Brullo.
Das liegt aber an der Brille. Deswegen hast du so eine Assoziation. Den hatte ich auch eine Zeit lang.
Ja, stimmt echt. Ja, stimmt echt. Das ist doch der alte Name von Berlin irgendwie. So hieß es früher, glaube ich.
Ganz einfach, weiß ich gar nicht.
Berlo. Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid.
Also du hast dann nicht Probe gegessen, als die Speisekarte entwickelt wurde für Delish, sondern hast nur so ein bisschen drüber geguckt, ah ja, das passt, das wird schon.
Natürlich habe ich Probe gegessen, nur ich sag mal so, ich bilde mir nicht ein, dass ich jetzt, also dass mein Urteil das wahrscheinlich das Richtige wäre. Also da hättet ihr vielleicht eher, da können wir vielleicht nochmal demnächst was machen, wenn ihr Lust drauf habt. Da lade ich euch wirklich herzlich ein, dann gebt mir gerne mal euer Feedback. Das ist sowieso der Plan, dass wir, ich arbeite ja auch mit vielen bekannten Gesichtern auch aus der Kochszene zusammen, also beim Festival zumindest und ich kann mir schon vorstellen, dass wir da in kürzerer Zeit auch mal eine Karte haben, die dann vielleicht auch mal ein bekannter Koch gemacht hat.
Ich gerne mal den Kokosreis rüber, ich gebe gerne Feedback.
Ja, die Herausforderung bei Bio ist ja dann auch regelmäßig eine neue Karte zu gestalten, weil ja eben nicht alles ganzjährig verfügbar ist. Ne?
Richtig, regional und saisonal sind da natürlich auch genau die Schlagworte. Es ist nicht immer alles regional, so gut es geht schon, aber klar, wenn du irgendwo eine Avocado mit drin hast, die wächst nun mal hier nicht. Ne? Und beim Reis, das wäre mir jetzt auch neu, dass der Reis irgendwie aus Ostdeutschland kommt. Aber klar, du musst auf jeden Fall darauf achten, dass es eine Bio-Qualität hat. Das ist wichtig, das kostet halt auch deutlich mehr. Aber dadurch, dass wir im industriellen Maßstab fertigen können, haben wir da durchaus Kostenvorteile. Das ist auch ein Riesenvorteil gegenüber, wenn wie gesagt, jetzt einfach mal jemand so versucht, mit Bio einen Laden aufzumachen. Aber es wird auch sehr stark zertifiziert und kontrolliert. Da musst du auch Rücksicht drauf nehmen. Aber am Ende, ich sag mal so, das sind alles vermeintliche Nachteile, die beherrschbar sind.
Was sagst du zu der Diskrepanz, dass viele landwirtschaftliche Betriebe schon nach Biostandards arbeiten, aber sich die Zertifizierung nicht leisten können? Weil das habe ich ab und zu gehört, dass man sagt, okay, Hauptsache es ist regional und es kommt von hier und die Betriebe sind so gut wie Bio, aber können sich die Zertifizierung nicht leisten.
Mhm. Was soll ich dazu sagen? Ich bin ja selbst auf dem Bauernhof groß geworden und meine Eltern leben immer noch auf dem Bauernhof. Und ich kenne schon so ein bisschen das landwirtschaftliche Umfeld. Für Bauern ist es tatsächlich nicht so einfach. Also wenn du dich komplett drauf fokussierst auf Bio und dein Siegel letztendlich bekommen hast und genau nach diesen Standards auch produzierst, dann ist das eigentlich bis heute für viele immer noch ein Nachteil. Also wenige können da wirklich einen echten Vorteil draus ziehen. Da musst du schon verdammt gut im Vertrieb sein und das liegt nicht jedem. Und insofern, ich meine, wünschenswert wäre es ja sowieso, wenn alle nach Biostandard produzieren würden. Das ist Stand heute, soweit ich das weiß, nicht möglich. Das würde sozusagen die Nahrungsmittel, die wir benötigen als Gesellschaft, global gesehen, würden die Flächen nicht ausreichen. Das ist auch leider die andere Wahrheit, die gehört auch dazu. Deswegen ist es schon immer auch noch ein bisschen ein Luxus, den wir uns hier in der westlichen Welt insbesondere gönnen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, glaube ich, was ist denn jetzt, also wo ist die Alternative dazu? Ne? Also ich glaube schon, dass es wichtig ist und ich meine, ihr wisst es ja auch, es ist ja nicht mehr heute nur eine Frage, irgendwie habe ich das nötige Geld oder nicht, sondern gerade auch, wenn du dir also mal so ein Aldi oder ein Lidl anschaust, da kannst du ganz klar sagen, die Bio-Lebensmittel, die dort angeboten werden, die sind nicht schlechter als das, was du im Rewe oder im Edeka bekommst. Also das heißt, auch Familien, die jetzt vielleicht nicht so den dicken Geldbeutel haben, können sich auch Bioqualität heutzutage schon leisten.
Wobei ich jetzt letztens mitbekommen habe, dass die Lebensmittelpreise so angestiegen sind, dass sich eine Familie, die von Hartz IV lebt, keine, in Anführungszeichen, gesunde Ernährung mehr leisten kann.
Ja, du, das kann ich mir vorstellen, ich weiß es jetzt nicht so genau, aber das wird sicherlich so sein und das ist sicherlich auch ein Punkt, wo, ja, also klar, das ist eine Entwicklung am Ende des Tages und ich hoffe, dass sich das ändert. Aber das sind so Sachen, da muss auch der Staat am Ende ein Stück weit mit eingreifen. Ich bin der Letzte, der irgendwie nach Regularien vom Staat schreien würde. Aber es gibt gewisse Dinge bei uns, die lassen sich schlichtweg nicht anders lösen. Da braucht es Rahmenbedingungen und das, also da wäre es sinnvoll.
Merkel gibt mehr Geld.
Ja, das kann sie jetzt noch machen.
Jetzt kann sie es ja noch machen. Ja, safe. Wir kommen zu unserer ersten Kategorie heute bei Foodie und Brudi. Und zwar heißt die Kategorie Schnellkochtopf. Wir haben 10 Entweder-Oder-Fragen für dich in mühevoller Recherchearbeit vorbereitet. Und hoffen auf deine Antworten. Ich fange mal direkt an. Elon Musk oder Mark Zuckerberg?
Elon Musk.
Milchreis oder Grießbrei?
Du wirst überrascht sein, Grießbrei.
Silicon Valley oder Kreuzberg?
Wir sind ja jetzt in Kreuzberg, das ist jetzt gemein, wenn ich jetzt Silicon Valley sage. Ja, Silicon Valley schon.
Pasta oder Reis?
Pasta.
Gucci oder Nike?
Nike.
London oder New York?
New York.
Lastenrad oder Tesla?
Tesla.
Essiggurke oder Salatgurke?
Oh, das ist interessant. Hängt von der Jahreszeit ab. Tendenziell würde ich sagen, ich bin ja im Spreewald groß geworden, die Essiggurke.
Obwohl du ja beides irgendwie vereinst mit Startup und da vereinst du auch beides, aber bei Startup und Greentech vereinst du ja auch beides, deshalb kommt jetzt die ultimative Endboss-Frage. Christian Lindner oder Annalena Baerbock?
Ja, kann ich dir sagen, Christian Lindner.
Mic drop. Danke für die aufschlussreichen Antworten unserer ersten Kategorie im Schnellkochtopf. Da lässt sich auf jeden Fall ein leckeres Gericht daraus zaubern, würde ich sagen. Cool. Und ich würde sagen, wir reden mal noch ein bisschen über Essen. Gerne. Was isst du denn so als Comfort Food in deinem, wie ich mir ein Startup-Alltag vorstelle, also du hast ja mehrere Startups, die keine Startups mehr sind, aber in deinem Firmenalltag, wenn du da mal Zeit hast, was gibt's da für Comfort Food zwischendurch?
Also ich gehe wahnsinnig gerne ins Club Kitchen, kennt ihr sicherlich?
Kenn ich, ja, safe.
Liebe ich, ist bei uns gleich um die Ecke im Office, also wir haben ja ein Office, habe ich da in der Münzstraße und da ist es um die Ecke, also super frisch, gut gemacht. Ich weiß nicht, ob es Bio ist, um ehrlich zu sein, aber an der Stelle ist es mir fast egal. Also es ist toll.
Salsiccia-Pasta, da mag ich voll. Das ist richtig
ja,
gut.
Genau, sowas. Ja. Oder die Green Bowl, die sie dort haben. Also auch toll, esse ich wirklich gerne. Ansonsten, ich bin traditionell jemand, der eher so, sagen wir mal, alten deutschen Gerichten, die ich als Kind schon gerne gegessen habe. Also Quark mit Leinöl, ne? Das liebe ich, könnte ich mich reinlegen. Oder Spinat und Sachen. Also ja.
Also auch Sachen, die so vom, weil du gemeint hast, du bist auf dem Bauernhof aufgewachsen, auch die dich da auch geprägt haben. Was war denn dein Lieblingsessen als Kind dort?
Ja, schon. Also so, also Quark mit Leinöl, muss ich sagen, das ist so saure Eier, kennt ihr?
Weiß nicht, wenn ich hier kennt. Dohleier, oder? Sind das?
Ja, so in der Art, genau, ja. Wirklich relativ einfach. Ich muss sagen, ich habe ja durch meinen Job, ich bin ja viel auch unterwegs, ne? Und da hast du auch Sterne-Restaurants bis hin zur, ich will nicht Currywurstbude sagen, aber sowas ähnliches, die ganze Bandbreite. Irgendwie mag ich schon alles irgendwo, aber so die traditionellen Dinge, mit denen ich als Kind groß geworden bin, die sind doch immer am Ende noch so der Favorite.
Und gibt's auch Momente, wo du denkst, also jetzt so wie bei Club Kitchen oder wenn man gerade von Sterne-Restaurants redet, wo, glaube ich, es ziemlich schwierig ist, alles nachhaltig zu machen, um auf dem Niveau zu kochen oder um die Speise genau hinzukriegen, gibt's bestimmt auch Momente, wo du sagst, okay, aber ich verzichte jetzt auf, dass es Bio ist, weil ich möchte halt das Gericht genauso haben oder ich möchte das jetzt so präsentiert kriegen, wie es halt denn im Sternenrestaurant passiert, weil das funktioniert dann mit Bio wahrscheinlich nicht immer.
Jetzt bin ich ja nicht der ausgewiesene Food-Experte, so wie ihr es seid, aber ich bin jetzt nicht verbohrt und brauche immer alles in Bio, ne? Also das ist so nicht. Du kannst mich auch gerne mal mit Junkfood irgendwie zufriedenstellen. Auch das funktioniert mal, aber nicht auf Dauer. Ansonsten ist mir schon eher wichtig, wenn ich irgendwo essen gehe, dass ich, sag mal, da sollte schon jemand dahinter am Herd gestanden haben, der auch ein bisschen Lust und Laune dazu hat. Ne? Es muss jetzt kein Sternekoch sein, also bei Weitem nicht. Ist auch mal schön, aber das ist jetzt nicht so meine Passion. Ich glaube, einfach gut gemachte Speisen, die ein bisschen leichter sind und gerne auch vegetarisch, muss nicht vegan sein. Also Fleisch ist bei mir auch in den letzten Jahren immer mehr in den Hintergrund geraten. Und also ich vermisse es auch nicht, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, ich komme jetzt komplett ohne Fleisch aus. Also ich würde auskommen, ganz klar. Aber es gibt halt so viele Situationen, wo einfach die Küchen das schlichtweg einfach nicht richtig drauf haben, wenn man sich denn, da müsste man sich verbiegen. Und da bin ich dann immer zu schwach und finde es immer gut, wenn andere sich dann trotzdem irgendwie disziplinieren und kann man ihn unterstützen.
Stehst du denn auch selbst vorm Herd?
Dank der Pandemie tatsächlich. Wir hatten immer so eine schöne Tradition mit Freunden, dass wir uns so am Wochenende regelmäßig getroffen haben und zum Essen verabredet haben. Und als das dann beim ersten Lockdown nicht mehr ging, haben wir uns gegenseitig angefangen einzuladen. Und ich bin so ein Freund von den schönen Dingen, das muss am Sternzeichen liegen, also Design und alles, was sich schön anfasst und gute Materialien. Ich würde mal sagen, das Equipment war da, aber benutzt wurde es selten. Und genau, so wie ihr jetzt auch lacht, zu Recht irgendwie haben sich meine Freunde irgendwie auch immer so ein bisschen, ich will gar nicht sagen lustig gemacht, aber auch schon manchmal gefragt, wieso kaufst du das eigentlich alles hier, wenn du es eh nicht nutzt? Und da war die Gelegenheit jetzt mal da, um mal Dinge auszuprobieren. Also mit einem Kochbuch, und wenn ich exakt genau das mache, egal welches Kochbuch, wenn es einigermaßen für mich zumindest verständlich ist, kriege ich ein paar Dinge hin, erstaunlicherweise. Und mir macht das dann auch Spaß. Also was ich nicht kann, mir fehlen so die grundhandwerklichen Fähigkeiten. Also eine Zwiebel sauber zu schneiden, nicht. Aber dafür habe ich mein Tool und das macht das dann schon. Zack, und es sieht super aus. Und das geht schon. Und das macht auch Spaß.
Hast du ein Lieblingskochbuch?
Ja, tatsächlich. Wie es heißt, weiß ich gar nicht, aber das war das erste, ich glaube auch das einzige, und jetzt werdet ihr lachen, aber von Wolfgang Job, der hat in den 90er Jahren mal ein Kochbuch gemacht.
Geil, boah, das muss ich haben. Das klingt jetzt schon richtig wild.
Das ist cool gemacht, wirklich, ernsthaft. Also der ist also wirklich von Low Budget, nennt er das, irgendwie bis irgendwie High End, irgendwie so völlig unterschiedliche Gerichte, das ist echt schön. Also soll ich sagen. Was? Also auch für jemanden wie mich, irgendwie ich schaffe das, habe alles irgendwie schon dann entsprechend nachkochen können.
Ja, das muss ich mir merken. Wolfgang Job Kochbuch liegt unter dem Weihnachtsbaum.
Ich bin kein Fan von Wolfgang Job unbedingt. Ich mag ihn, er ist okay, ne? Er ist ganz cool. Aber das hat sich damals mal, keine Ahnung, ich habe das mal geschenkt bekommen. Und das ist schön gemacht. Und ich muss wirklich sagen, die Gerichte, der macht nämlich auch sowas wie Kartoffeln und Quark, Leinöl. Das ist in Potsdam da auf dem Wochenmarkt unterwegs. Und damals habe ich noch nicht in Potsdam gewohnt. Das mag ich ganz gerne, ja.
Ich hätte einfach mal auch mein Kochbuch mitbringen können, gell?
Er schickt uns nicht rein, du schickst ihm das Kochbuch. Das ist doch ein Film.
So machen wir das.
Und hattet ihr, ihr habt ja auch diese Agentur, die berät.
Mhm. Green Window meinst du wahrscheinlich?
Green Window, genau. Und da beratet ihr jetzt gerade vornehmlich Kunden, die nicht aus dem Food- und Beverage-Bereich kommen, oder? Habt ihr da auch geplant oder war das auch schon mal angedacht, in diesem Bereich tätig zu werden? Sagen wir jetzt mal, du gehst zum Tim Rau und zeigst ihm, wie kann er nachhaltiger dieses 3-Gänge-Menü oder 3-10-Gänge-Menü auf den Tisch bringen, generell, oder mit Food-Herstellern zu arbeiten, so?
Also Tim Rau würde mich wahrscheinlich rausschmeißen. Wahrscheinlich würde ich gar nicht reinkommen irgendwie.
Doch, ich bin auch reingekommen. Da kommst du safe.
Okay, alles klar. aber Scheiß beiseite. Ich glaube, Tim Rau ist sicherlich nicht jemand, der von uns Beratung braucht. Aber ist eine gute Frage. Food, ich überlege gerade. Ich meine, natürlich, klar. Also wir haben unsere eigene Marke natürlich, also Delish, irgendwo aufgebaut. Da habe ich auch mit einer befreundeten Agentur witzigerweise noch zusammengearbeitet, CIA aus München. Aber Klar, bei uns geht es immer eher so um das ganze Thema, wie kann so eine Brand oder so ein Unternehmen nachhaltiger werden. Und das ist viel Kommunikation, aber es geht eben manchmal eben auch so ein bisschen noch weiter rein. Und das hat sich so durch einen Zufall ergeben. Also wir haben ganz witzig die ersten Strumpfhosen aus Plastikmüll entwickelt für ja, Kunert. Also die Kunert kennst du, die Frauen kennen das meistens, die alte Traditionsmarke in Deutschland. Und das haben wir gemacht und dann kommen halt so neue Sachen hinzu. Dann haben wir halt haben wir gemerkt, okay, so eine Strumpfhose cool gemacht und die, also jetzt nicht so boring, ne, sondern das ist dann schon wirklich sehr hochwertig. Aber die muss irgendwie eingepackt werden. Und der Kunde draußen will jetzt nicht irgendwie eine Meeresmüll-Strumpfhose anziehen. Also hat keiner Lust drauf. Sondern das muss natürlich, du musst das alles besser verpacken. Und verpacken ist eben auch das Papier. Und dann haben wir angefangen, über zu überlegen, also wie machst du das? Wo kommt denn eigentlich cooles, ordentliches, schönes, wertiges, nachhaltiges Papier? Wo kriegt man sowas her? Und da arbeiten wir inzwischen mit der Firma Gmund am Tegernsee. Das ist ein kleine Manufaktur-Papierhersteller. Der macht zum Beispiel die Umschläge für die Oscars.
Und für eure Strumpfhosen.
Und für die Strumpfhosen. Und mit denen haben wir gesagt, du sag mal, Papier nachhaltig, wie ist denn das eigentlich, wie kann sowas aussehen? Und dann haben wir gemeinsam Hanfpapier entwickelt. Das passt wieder nach Kreuzberg,
ja,
ne?
Ja,
genau. Also kann man rauchen, aber naja, also der Effekt ist aber nicht so. Nee, das nicht, aber genau. Aber das sind so Sachen, weißt du, du kommst ja von einem zum anderen und da haben wir Papier und dann gehst du her und hast plötzlich irgendwie kommen Reifenhersteller, die dann sagen, wir würden gerne einen Reifen, der nachhaltig ist, wie. Und dann beraten wir quasi Reifenhersteller inzwischen bis hin zu ganzen Autoherstellern oder Bier hatte ich vorhin schon aufgezählt. Also das wäre was im Bereich Food. Und jetzt kommen aber witzigerweise immer mehr Anfragen. Also von Marken, die auch teilweise schon im Handel erhältlich sind, die sich dann schon fragen, könntet ihr uns helfen bei der nachhaltigen Kommunikation? Und das ist so ein bisschen wie so eine Reise, weil wir haben so viel Know-how und das können wir jetzt weitergeben und sind halt nicht die Agentur, die, weil es jetzt gerade Trend ist, irgendwie jetzt auch noch irgendwie vorne unten am Klingelschild nebenbei noch in die Reputation draufgeschrieben haben, sondern wir machen das einfach so aus Passion.
Ja, wobei es ja gerade im F&B-Bereich super krass viele Entwicklungen gibt, ne? Ich denke gerade an In-vitro-Fleisch oder sowas, ne? Ja. Da gibt es ja super viel Potenzial und Dinge, die da gerade aus dem Boden sprießen. Wäre sowas generell spannend auch für euch oder bemüht ihr euch da voll extra drum?
Wir hatten, wie heißen die aus den USA, die fleischlosen Burger, hilf mir mal bitte.
Beyond
Meat, genau. Die hatten wir hatten einen Firmengründer beim Festival vor 3 Jahren, glaube ich jetzt schon. Da war das hier noch nicht wirklich bekannt und da kam das gerade so, oder vielleicht kann noch länger her sein. Und wir hatten uns den Spaß erlaubt, wir hatten so eine Runde mit unseren Jury-Leuten, das sind viele Leute, die sehr hochrangig sind, also teilweise Vorstände, aber auch querbeet, ne? Und haben denen nicht erzählt, dass es der Schweinebraten, dass der eben nicht aus Schwein ist, sondern haben das quasi genauso gemacht, wie es sich üblicherweise anfühlt und schmeckt. Und haben dann den Kollegen aus New York die Möglichkeit gegeben, danach gesagt, übrigens, jetzt muss ich euch noch was erzählen, der Schweinebraten war kein Schweinebraten. Da, oh ja, nee, das kann ja gar nicht sein. Ja, ne, da hast du die typischen bayerischen Leute neben dir sitzen, ja, ne, das glaube ich jetzt nicht. Und so hat er gesagt, das ist aber nicht möglich. So.
Okay.
Ja, genau, so. Ja, und dann haben die ihre Story erzählt und dann gingen die Augen wurden schon größer, muss man echt sagen. Mhm. Wenn man dann merkt, was da möglich ist, jetzt mal unabhängig davon, ob das jetzt so der final, letztendliche, gute, richtige Schluss ist, ne, das weiß ich auch nicht. Aber es ist ja was, wo du merkst, hier ändert sich was gerade. Und solche Prozesse mit zu, auch spielerisch ein bisschen zu begleiten, da haben wir schon Bock drauf. Ne? Mhm. Also das macht uns schon Spaß. Oder wir hatten Riegel gehabt mit Insekten, auch schon ewig lange her, wo die Leute irgendwie, ich weiß nicht so richtig, sollte ich das jetzt? Oder ja, also querbeet, ne?
Also ich war gestern im Secret Garden hier an der Warschauer veganes Sushi essen. Und
Secret Garden?
Ich glaube, der heißt Secret Garden. Das ist ein veganer Sushi-Laden, die haben auch so Ramen-Bowls. Und da hatte ich Yakitori-Spieße und ich habe da reingebissen und ich dachte mir
die
so,
die waren echt.
Alter, wie geht das? Also nicht wie geht das, aber die haben halt auch irgendwie mit Agar-Agar sehr wahrscheinlich so ein bisschen Gelatine nachgemacht. Und das war wirklich so ein komisches Gefühl, wenn du 3-4 Jahre kein Fleisch gegessen hast, dann sowas zu essen. Und es ist echt krass, was man da inzwischen so alles nachbauen kann. Ne? Das war wirklich super strange.
Ja, aber ich war auch in den USA kurz vor der Pandemie und habe mir so 3D-Drucker, wo Fleisch quasi im 3D-Druck hergestellt wird, angesehen. Und das ist schon Also sag mal so, das ist eine Kopfsache in meinen Augen. Wenn du es ja nicht weißt, ist es am Ende erstmal egal. Mhm. Und das, ich persönlich finde das schon super, weil ich meine, wir haben natürlich auch, das ist ja ein Thema der Nachhaltigkeit. Also es kann ja nicht die Lösung sein, dass wir weiter irgendwie Herden von Rindern irgendwie global abschlachten und Regenwälder irgendwie abholzen, damit die ihre Weideländer irgendwie künstlich bekommen. Sondern da muss sich ja irgendwas tun. Unabhängig jetzt mal von dem Tierleid, was ja, also das ist für mich eigentlich immer so der hauptausschlaggebende Punkt noch, neben der Nachhaltigkeit. Also insofern, ich glaube schon, dass das Möglichkeiten sind, um künftig auch, sagen wir, dieses Geschmackserlebnis weiter zu haben. Am Ende ist es vielleicht trotzdem so, ich befürchte es, das ist so wie bei vielen Dingen, wenn man irgendwie auf traditionelle Dinge wieder zurückkommt und man hat eben einen schönen Wein, ne, oder
keine Ahnung,
man hat Dinge, die sich einfach schön anfassen, und die man immer schon hatte, einen schönen alten Stuhl irgendwie von, was weiß ich, von Eames Lounge Chair, der hat sich einfach durchgesetzt, die Leute mögen das und den wird es irgendwie immer geben, wer es sich leisten kann. Und es gibt tausende von Nachbauten, die sind auch nett, aber so ist es vielleicht beim Fleisch auch mal, dass man sagt, irgendwann, vielleicht sind die Preise irgendwann auch mal so hoch, dass es sich kaum noch lohnt, oder vielleicht ist es dann, vielleicht ist es auch elitär, ja, dann ist es eben so. Für die breite Masse muss es das jetzt auch nicht sein. Und es wird genügend Leute geben, die sagen, mir ist das egal, ob elitär oder nicht, ich habe das Geld, aber ich will da gar nicht mitmachen. Aber vielleicht kriegt man da auch so ein bisschen ein Regularium mit hin.
Ja. Aber da tut sich ja auch gerade voll viel. Ich glaube, das war schon vor einem Jahr, wo ich gelesen habe, dass diese Beyond Meat Firma oder eine äquivalente Firma, die ähnliches herstellt, irgendwie das größte gewerbliche Objekt ever, was man in New York mieten konnte, gemietet hat und da ist so eine riesige Produktionsfläche am Start haben. Und dann habe ich auch eine Story gelesen, dass so das erste Fried Chicken Stück, was so komplett aus gezüchteten Sachen hergestellt wurde, also das Eiweiß, das Fleisch, die Panade, das war alles sozusagen in vitro, sagt man, oder gezüchtet. Und das fand ich auch crazy. Aber das ist ja wahrscheinlich noch so am Anfang, dass es halt nicht in Massen herstellbar ist. Oder auch mit diesem 3D-Drucker. Das sind ja wahrscheinlich noch auf Experiment-Level, oder?
Vielleicht schon ein bisschen mehr als Experiment, ja. Aber klar, für die Massenproduktion ist es noch zu teuer, zu aufwendig. Und ich glaube, die Prozesse hat man auch noch nicht so hundertprozentig im Griff. Das entwickelt sich gerade erst. Ich glaube, in den USA ist man tendenziell da schon ein bisschen weiter als hier in Deutschland. Das liegt aber sicherlich auch da, dass man da einfach ein bisschen innovationsfreudiger ist als hier. Aber klar, ich kann ja auch sagen, ich war zuletzt in New York mit Freunden, wir waren essen und haben gesagt, komm, einmal, wenn ich in New York immer bin, dann gehe ich immer mal einen Burger essen. Das ist so ein bisschen Tradition und wir sind in so einem Burgerladen gelandet und ich habe es nicht gesehen. Ne? Also ich habe es auch erst dann später, weil eine Freundin meinte, sorry, der kann leider jetzt nicht, ich kann ja nicht mitessen. Plötzlich fingen die an, auch was zu bestellen. Da habe ich noch gewundert, wieso bestellst du jetzt was? Du kannst ja nichts essen. Ja, du guck mal hier, es ist alles vegan.
Der ganze Laden.
Ne? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Also es ist eigentlich auch so, wo du denkst, eigentlich ist es genau richtig. Ne? Also warum muss man überall vegan überall draufschreiben? Wir haben bei uns ja auch bei Delish irgendwie vegane Gerichte dabei. Ich habe lange überlegt, schreibe ich es mit drauf, schreibe ich es nicht mit drauf. Wir machen das jetzt, damit überhaupt mal jemand was bestellt, irgendwie auf gut Deutsch. Ja, weil so viele Veganer sehen das dann, ach, ist ja cool, kann ich ja. Aber eigentlich ist es doch, also das ist ja, wenn du es gar nicht mehr draufschreibst irgendwie und es ist so, das ist ja noch viel besser.
Hat der Ricky doch auch so gemacht. Der hat doch einfach von vegetarisch auf der Ricky Savard vom Seven Swans. Der hat auch einfach von vegetarisch auf vegan umgestellt und hat erstmal niemandem was erzählt.
Ja.
Weil es halt auch nicht geil findet, diese Kategorisierung vorzunehmen, sondern er kocht halt und das ist seine Art zu kochen und er verwendet halt nichts Tierisches.
Ja. Absolut, ja, wir haben auch für uns definiert, also Fleisch machen wir nicht und jetzt alles vegan auch nicht, das haben wir noch nicht geschafft, aber das konnte ich mir durchaus auch vorstellen. Ja.
Bevor wir jetzt zu unserer nächsten Kategorie kommen, die wieder eine kleine Challenge für dich wird, würde mich noch eine Sache interessieren. Du hast vorhin in einem anderen Kontext kurz von Blockchain geredet. Und jetzt, wenn ich jetzt hier schon den Gründer des Green Tech Festivals vor mir sitzen habe, würde ich gerne wissen, was sagst du denn zu Nachhaltigkeit und Krypto in generell? Weil das ist ja so ein bisschen so ein Thema. Man braucht ja sehr viel Energie, um einen Bitcoin zu meinen. Und wie siehst du da die Zukunftsentwicklung? Oder sagst du, das ist in dem Fall egal, weil es sowas Neues ist? Oder?
Naja, es ist wie immer Vor- und Nachteil gleichzeitig. Ich bin jetzt auch kein Experte darin, aber also wir sind gerade dabei, tatsächlich auch ein Startup zu unterstützen, die auf Basis von einer Blockchain und Kryptowährung quasi eine neue Energiebörse entwickeln. Globalen Emissionshandel, weil da ist momentan so viel Unsicherheit und so viel Undurchsichtigkeit da und man kann mit Blockchain sehr, sehr viel und einfach einen Algorithmus modulieren. Und klar, ich meine, das ist richtig. Also so ein Bitcoin braucht per se erstmal deutlich mehr Energie im Vergleich zum klassischen zur klassischen Währung. Aber wenn du darüber, sage ich mal, plötzlich Emissionshandel weltweit betreiben kannst und erstmal überhaupt dazu in der Lage sinnvoll versetzt wirst, dann ist es wieder was Positives. Ne? Also hast du immer Positives wie Negatives. Und wir sind ja gerade am Anfang von so einer Entwicklung, die werden, ob wir das wollen oder nicht, die kommen. Und ich bin dem erstmal positiv gegenübergestellt. Aber jetzt, man sollte auch nicht immer irgendwie, natürlich jetzt nicht irgendwie Scheuklappen auf und irgendwie wird schon alles irgendwie richtig sein, sondern man muss schon immer wieder auch mal nach rechts und links gucken und Dinge auch hinterfragen. Aber das gilt ja für alles im Leben irgendwo.
Ich mitbekommen, bis meine Gamer-Homies sich immer beklagt haben, dass die Grafikkarten so teuer geworden sind, die sie gerade kaufen wollten und nicht so, ja, warum? Ja, wegen den ganzen Bitcoins, die da meinen, die brauchen alle diese Grafikkarten. Und dann habe ich mich damit ein bisschen beschäftigt und dachte, okay, wow, das ist echt, echt viel Saft, der da durchgeht. Apropos Saft. Normalerweise haben wir ab und zu mal hier Köche sitzen und dann haben wir hier eine Kategorie ins Leben gerufen, die heißt
Allerlei aus Kühlhaus 3.
Wir dachten jetzt, okay, was machen wir jetzt mit Marco Vogt, wenn er da ist? Weil wir wussten ja noch gar nicht, ob du vor dem Herd, hinter dem Herd stehst. Und deshalb haben wir uns die Kategorie leicht umgedichtet, und zwar Allerlei aus Techhaus 3. Und ich würde jetzt drei Komponenten geben und freue mich auf das Startup, was du mir daraus baust.
Oh, da bin ich mal gespannt.
Okay, also wir haben 1 Million Euro,
ja.
50 E-Roller und die Legalisierung von Cannabis. Was? Wie machst du die 1 Million zu 100?
Relativ einfach. Also ich nehme die 1 Million Euro und gründe ein Startup, welches sich damit beschäftigt, Medikamente zu produzieren, damit Schmerzen gelindert werden, und macht das natürlich super modern an einem Ort in Berlin. Nehmen die 50 E-Roller und bauen noch einen Online-Shop drumherum und liefere alle Kunden in Berlin damit.
Mit medizinischem
Cannabis.
Marihuana. Ja, nice. Mir geht's immer sehr schlecht. Ich wäre auf jeden Fall ein stabiler Kunde. Einen hättest du auf jeden Fall schon.
Also das ist übrigens wirklich, ich sag mal so, das ist ja ein Thema, ne, was uns ja irgendwie alle irgendwie aus völlig unterschiedlichen Motivationen irgendwie beschäftigt, immer wieder. Aber ich finde, es wird echt mal so langsam an der Zeit, dass man aus dieser ganzen Verbotsdiktatur irgendwie wirklich mal was Positives draus macht, weil es ist ja nachweislich und alleine nur medizinisch, wenn man das verwendet. Ich sehe da wirklich nicht irgendwie das Thema, dass da irgendwie, dann ist vielleicht mal jemand irgendwo ein bisschen irgendwie vergnügter als der andere. Aber mein Gott, aber wenn so vielen Menschen damit auch geholfen werden kann, warum nicht?
Endlich sagt mal einer. Ja, voll. Nee, ja, sehe ich auch so.
Also, und das ist halt, also das ist, ich weiß nicht, also, aber ja, ich meine, ist nicht mein Thema jetzt, aber ganz ehrlich.
Nee, aber es ist ja auch erwiesen, man kriegt das ja auch verschrieben, zum Beispiel, wenn man eine Chemotherapie oder so macht, ne? Einfach Beispiel, ja. Um die Nebenwirkungen, ja, und die Schmerzen zu lindern.
Musst du ja nur mal nach USA schauen, wie die, was die da draus gemacht haben in den letzten 5 bis 10 Jahren. Das ist ja so ein Multimilliardengeschäft geworden.
Seitdem. Absolut.
Und jeder Staat guckt dann rüber und denkt so, das sollten wir vielleicht auch mal legalisieren. Und im nächsten Jahr sind es wieder 2 neue Staaten, dann wieder 2. Und jetzt sind es ja fast schon die Hälfte, glaube ich, in denen es zumindest für medizinische Zwecke legalisiert ist.
Dann wusstet ihr, dass Justin Bieber jetzt auch eingestiegen ist in das Business?
Boah, echt?
Ja, es läuft.
Macht der ein CBD-Öl oder was?
Nee, ich glaube, der mal in Amerika machen die kein CBD-Öl, da machen die normal.
Ich glaube, in Amerika, der war doch eine Zeit lang, durfte er ja gar nicht, ne? Da musste er in Kanada bleiben.
Ja, stimmt. Da hatte er irgendeinen Stress, aber ich glaube, jetzt ist er wieder all over the world unterwegs.
Ich glaube, Hanf ist generell auch ein geiles Produkt, um so Zero-Waste-Mentalität zu fahren, ne? Ist ja alles verwertbar.
Wie ich gesagt habe, Papier, ne? Ja. Zum Beispiel.
Wie meinst du? Ach so, dass du alles von dem Produkt verwenden kannst.
Ja, es gibt ja inzwischen auch einige, also zum Beispiel hier in Berlin, die Köchin Sophie Hoffmann, die ist ja auf Zero-Waste-Küche spezialisiert. Oder wir haben in Frankfurt ein geiles Startup, das Knerzje, die brauen Bier aus Brotresten zum Beispiel.
Mhm.
gibt es ja auch geile Sachen, ne? Dass man sagt, okay, die Blätter vom Blumenkohl schmeiße ich nicht weg, sondern die mariniere ich mit ein bisschen Öl und Gewürzen und back die halt knusprig zu Gemüsechips.
Ja, aber cool.
Habt ihr auch so einen Ansatz bei Delish?
Dass wir nichts wegwerfen, meinst du? Ja. Also tendenziell ja. Im Moment gelingt uns das noch nicht. Das liegt aber daran, dass wir sind ja noch super klein. Ne? Das heißt, wir sind gerade in der Lernkurve. Wie viel bestellst du am Anfang der Woche? Mhm. Und wir bestellen noch nicht täglich, weil es einfach noch gar nicht so dieses Lieferaufkommen ist. Wir sind im Moment ja de facto noch gar nicht bekannt. Ne? Wir haben ja noch ein sehr kleines Einzugsgebiet in Berlin-Mitte.
Warte mal die Folge ab jetzt.
Ja, ist okay. Also, ist in Ordnung. Also,
Quatsch.
Aber klar, ich meine, du willst natürlich auf jeden Fall vermeiden, dass Dinge weggeworfen werden. Und ja, also da haben wir uns schon Gedanken gemacht, was passiert denn einfach mal mit im Falle der Fälle, dass das Essensreste wirklich in größerem Stil irgendwo nicht verwertet werden können. Da werden wir sicherlich mit Unternehmen wie Too Good To Go oder verschiedenen anderen, was es hier auch in Berlin gibt oder in anderen Städten gibt, zusammenarbeiten.
Mhm. Sehr cool.
Also um ehrlich zu sein, ich finde, das ist ja heutzutage, das gehört ja dazu. Also unabhängig, ob du jetzt irgendwie was Nachhaltiges machst oder nicht, ich würde mal sagen, jeder, der irgendwie ein neues Unternehmen im Food-Bereich aufmacht und mit Essenslieferungen irgendwie umgeht oder generell mit Essen, sollte sich darüber Gedanken machen. Das ist für mich, das gehört so dazu wie das Wasser zum Essen. So ist einfach normal.
Ja.
Das ist auf jeden Fall eine sehr löbliche Einstellung.
Ach du, ich weiß gar nicht, ob das löblich ist, aber ich glaube, das hört, also ich meine es wirklich so, das kalkulierst du einfach mit rein.
Mhm. Aber ich glaube, das ist schon eher so ein Bubble-Ding, ne? Gerade in der Nachhaltigkeitsszene. Ich glaube nicht, dass es so natürlich ist, wie wir uns das wünschen würden.
Ist
ja.
Es nicht, aber das ist halt schon in meinen Augen schon der erste Fehler immer Nachhaltigkeitsszene. Es gibt ja auch viele Läden, die natürlich jetzt nicht das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben haben und das vielleicht auch in näherer Zukunft nicht machen werden. Aber auch die, und viele machen das ja aber auch, denken sicherlich drüber nach oder sollten drüber nachdenken, was mache ich eigentlich mit den Lebensmitteln, weil Lebensmittelverschwendung und Wegwerfen, das ist echt ein Problem unserer Gesellschaft. Ich meine, das kennt jeder von zu Hause. Ich habe das auch hin und wieder. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich immer alles verwerte, aber man sollte sich schon Gedanken drüber machen.
Stimmt schon. Wie steht ihr denn in dem Fall dann zu Ersatz, also veganen Ersatzprodukten, dass man jetzt sagt, ich will vegan essen, aber ich will halt was Fleischähnliches haben und deshalb haue ich mir jetzt diesen Tofu rein. Wäre es dann nicht nachhaltiger, doch keinen Tofu zu essen und nur vegan? Ohne Pflanzen? Ich frage euch beide. Ich schaue euch beide an.
Na, Tofu ist ja aus einer Pflanze, ne?
Ja, okay, aber der muss ja erstmal hergestellt werden. Dafür brauchst du ja dann wieder Energien und so Sachen. Wenn du jetzt nur die Pflanzen essen würdest, dann hättest du die ja nicht gebraucht.
Ja, wobei es tatsächlich auch schon Produkte gibt, die CO2-neutral hergestellt werden, ne? Also.
Gibt es. Ich hätte da meine eigene Philosophie und ich glaube, das kann ich auch bei uns übertragen. Also ich mag einfach diese Ersatzprodukte überhaupt nicht.
Hatten wir aber tatsächlich schon einige Köche da. Wer war's? Der Ricky.
Der Ricky hat noch nie Tofu verarbeitet.
Erster veganer Sternekoch Deutschlands hat auch keinen Tofu im Sortiment. Brit war schockiert.
Ja, aber ich meine, gut, am Ende ist es ja so, klar, also es gibt sicherlich auch Tofu, der irgendwo schmecken mag. Ich persönlich, also ich weiß nicht, ich habe noch nie Glück gehabt, immer Pech. Irgendwie ist es immer so ein labbriges irgendwas und ich denke, das kannst du auch weglassen, ist das Essen eigentlich besser.
Und Stefan Henschel haben wir gelernt, geiler Tofu schmeckt nach frischem grünem Gras oder so, ne?
Ja.
Ja, es gibt super krasse Unterschiede auch in der Tofu-Herstellung.
Irgendwelche Geschmacksverstärker noch dazu.
Genau, nee, glaube ich nicht. Einfach nur geilen Soja dazu verwendet.
Ja, der holt sein Tofu aber auch hier aus dem Umland, meint er, oder nicht? Ja. Das gibt da mittlerweile auch schon, glaube ich, in Brandenburg oder in Mecklenburg-Vorpommern was, wo es auch schon Tofu gibt.
Ich finde es vor allen Dingen so spannend, dass immer alle sagen, Tofu ist ein Ersatzprodukt, weil Tofu hat eine jahrtausendalte Tradition und ist fermentiert, genau wie, keine Ahnung, Sauerkraut. Das ist ja
das ist genau Geschichte. Das, da wollte ich auch gerade sagen. Also das ist ja im Grunde genommen eigentlich das Problem, dass du hast im Kopf was anderes, wenn allein das Wort Tofu fällt, würde ich mal behaupten, haben 90% aller Menschen sofort eine Abwehrhaltung irgendwie innerlich. Irgendwie, egal, ob das jetzt schmeckt oder nicht.
Ne? Ja.
Und da zähle ich mich auch zu den 90%. Und ich glaube, das ist ein bisschen ein Imageproblem, was Tofu einfach hat. Aber unabhängig von Tofu, es gibt so viele Sachen, die man irgendwie machen kann und zubereiten kann, wo du einfach nicht über Ersatz reden musst. Und allein das Wort Ersatz ist für mich immer schon irgendwie auch, das ist schon negativ. Aber auch da, es gibt ja immer solche und solche und viele machen es sicherlich auch sehr gut. Da will ich mich auch gar nicht jetzt irgendwie darüber nichts anmaßen. Aber ich persönlich, wir würden das jetzt nicht machen wollen.
Ich komme jetzt zu unserer dritten Kategorie. Und zwar heißt die, der Spieß wird umgedreht.
Der Spieß wird umgedreht.
Und zwar sage ich dir jetzt drei Facts über mich. Und du darfst mir jede Frage stellen, die dir einfällt.
Okay, dann mach mal.
Ich bin Curly, Nachhaltigkeits-Rookie. Ich spiele Klarinette und ich bin Rapper.
Warum machst du das?
Das sind die Sachen, die ich ganz gut kann, außer Nachhaltigkeit, weil da bin ich ja noch Rookie. Aber Klarinette spielen konnte ich zumindest mal ganz gut. Rappen bilde ich mir ein, kann ich immer noch ganz gut.
Echt, ja? Mach mal.
Yo, was geht? Wir sind hier, Green Tech Festival, kein Problem, ey, da gibt's viel zu entdecken, denn da gibt es Autos, ja, die fahren nur mit Strom, ey, was geht? Vielleicht gibt's ein nachhaltiges Kondom, das wäre sehr nice und ich glaube, ich wäre gern dort. Nico Rosberg ist vielleicht auch vor Ort, habe ich schon gehört, check's auf seinem Insta-Kanal, yeah, Marco folgt hier heute Abend am Start, Vogt, sorry.
Wow. Mega, geil. Cool. Kannst
bei uns auftreten, cool. Nice, ja, ruf an, ich komm vorbei.
Wie bist du dazu gekommen?
Im Endeffekt war es eigentlich so, früher haben wir halt alle irgendwie angefangen, Hip-Hop zu hören, viel zu kiffen, rumzusetzen. Dann haben wir angefangen, das nachzurappen. Irgendwann war uns das zu blöd und dann haben wir uns gegenseitig beleidigt in Reimform. Und irgendwie war ich dann der Einzige, der das weitergemacht hat. Alle haben dann angefangen zu arbeiten und ich habe dann weiter gerappt. Sozusagen, bis es meine Arbeit wurde, mehr oder weniger.
Und sag mal, aber du bist vom bisschen vom Dialekt, bist du irgendwie aus Süddeutschland? Kann
das sein? Jawohl, das ist schon ein Experte. Ich komme eigentlich direkt von der Schweizer Grenze bei Basel, da beim Dreiländereck unten. Dann habe ich in Stuttgart gewohnt, daher auch das SCH, 2-3 Jahre. Dann bin ich nach Karlsruhe gezogen, habe dort Musikwissenschaft studiert. Also habe sehr lange Zeit meines Lebens in Baden verbracht.
Die Badenser. Und dann gibt es noch die Gelbfüßler da unten, richtig?
Safe, ja. Die gibt es auch noch. Und seit 7 Jahren bin ich jetzt hier in Berlin am Start und finde es auf jeden Fall gut, dass man hier so viele verschiedene Möglichkeiten hat, essen zu gehen. Ja, sei es vegetarisch, vegan, fleischhaltig oder billig, teuer. Da ist man hier auf jeden Fall im Schlaraffenland gelandet, würde ich sagen.
Aber das war nicht immer so in Berlin. Also ich bin ja schon ewig in Berlin, auch schon als Kind quasi, da stand die Mauer ja, ich bin im Osten groß geworden. Da hat sich in Berlin so viel getan. Man hätte sich vor, ich würde mal sagen, vor 20 Jahren nicht vorstellen können, dass es so eine Auswahl an Restaurants in Berlin geben würde, wie es heute gibt. Und ich bilde mir ein, also selbst wenn ich jetzt in London oder New York unterwegs bin, ich würde behaupten, in Berlin hast du inzwischen das bessere kulinarische Angebot.
Was? Ja, ich glaube, also ich bin auch bestimmt nicht so viel unterwegs wie du, aber ab und zu auch mal in einer anderen Stadt und ich habe auch das Gefühl, in der Dichte ist es echt selten, wie man das hier in Berlin findet. Also gerade in den ganzen verschiedenen Stilen, asiatisch, Nahe Osten, da wirst du ja hier mehr oder weniger an die Hand genommen und lernst erstmal, was es alles für verschiedene Geschmäcker gibt. So gerade Sonnenallee, Digga. Oha.
Aber ich kann dir sagen, sobald du Berlin verlässt und nur in Richtung Potsdam kommst, wird es schon dünner. Ne? Also da hat sich zwar inzwischen auch einiges getan, aber das ist dann schon noch eher so die alte, traditionelle Welt.
Innerhalb vom Ring gibt es auf jeden Fall alles, was das Herz begehrt. Leute, kommt nach Berlin, haut euch den Markt voll.
Auf jeden Fall.
Böse Zungen behaupten, ich sei nur deswegen hierher gezogen.
Ist ja unvorstellbar.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du heute hier am Start warst. Ich habe schon wieder auf den Tisch gehauen. Das mag unser Produzent
Max gar nicht.
So sorry.
Aber eine abschließende Frage haben wir trotzdem noch, jawohl, bevor wir dich entlassen aus der heiligen Suite hier im Hotel Orania. Wo würdest du den Curly und mich hin mit zum Essen nehmen?
Egal wo.
Also ich lade euch gerne zu uns zu Delisch ein, am Robert-Koch-Platz. Da würde ich euch gerne mal mitnehmen wollen. würde gerne mal ein bisschen was von euch lernen wollen. Also ihr dürft gerne mal ausprobieren und dann sagt er mir, was gut ist und was man überhaupt nicht machen sollte.
Sehr gerne. Aber jetzt hast du die Adresse verraten. Ich dachte, das ist ein Ghost-Restaurant.
Ist es auch. Man kann sich aber trotzdem da was abholen. Das machen auch einige. Aber ja.
Sehr gerne. Ja. Da kommen wir vorbei und verteilen die Foodie- und Brudi-Sterne.
Sehr gut. Vielleicht machen wir auch eine Foodie-Brudi-Karte demnächst. Irgendwie so eine Limited-Edition-Karte.
Wir sind für jeden Spaß zu haben, auf jeden Fall. Cool. Vielen Dank, dass du da warst, Marco Vogt, bei Foodie und Brudi.
Danke dir, Marco.
Danke euch und viel Erfolg weiter mit dem Podcast.
Dankeschön.